ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
So, mit Dirk Stermann ist ein Grenzgänger zu Gast in SWR 1 Leute. Ein Grenzgänger zwischen Deutschland und Österreich. Im Ruhrpott aufgewachsen. Ist das richtig?
Ich habe ein Jahr in Duisburg gewohnt, wenn du das als Aufwachsen bezeichnest.
Okay, nein, im Ruhrpott geboren zumindest, ja. In Düsseldorf aufgewachsen.
In Ratingen bei Düsseldorf aufgewachsen.
Gut, okay, jetzt haben wir es ganz genau. Du lebst mittlerweile seit fast 40 Jahren in Wien, bist Moderator, Comedian, Roman, Kochbuchautor, Kabarettist, aktuell mit deinem ersten Soloprogramm auch auf deutschen Kleinkunstbühnen zu sehen, hast auch ein Buch mit der US-amerikanischen Psychoanalytikerin Erika Freeman geschrieben, über sie, mit ihr, ich sag mal so, Multitalent, Tausendsasser.
Ja, ich glaube immer, die Gefahr ist eigentlich auch, dass das bedeuten könnte, dass ich gar nichts richtig kann und deswegen so viel Verschiedenes machen muss. Könnte man ja auch mir vorwerfen.
Das stimmt.
Tatsächlich aber ist es so, dass ich die Chance habe, alles das machen zu dürfen. Und ich glaube, da wäre man dann, wäre das dumm, wenn man das nicht ergreifen würde und dann sieht, ist das was mir gefällt oder nicht? Und da ich das Glück habe, dass das Sachen, alles Sachen sind, die mir gefallen und ich die auch noch weitermachen darf, habe ich natürlich insgesamt einfach nur Glück.
Okay, bist du im Fußball ein bisschen zu Hause?
Ja.
Fan des MSV Duisburg.
Ja, leider ja.
Das ist trotzdem Fußball. Ich hatte früher...
Trotzdem.
Entschuldigung, ja, aber nein, der Verein Fußball. Hatte mal bessere Zeiten gesehen.
Ja, ja, das stimmt.
Ich hatte mal einen Chef, der zu mir sagte in einem Mitarbeitergespräch, du bist für mich so der Hasan Salihamidzic der Redaktion. Du kannst von allem etwas, aber nichts richtig. Ich glaube, er meinte es positiv, aber das geht dann so in diese Richtung. Aber ich würde gerne auf dich jetzt erstmal zukommen und zwar... als Mann, der den Nachbarn, der Österreich so gut kennt. Deshalb einfach harmlose Frage zum Start. Was ist los in Österreich?
Ja, das ist eine total berechtigte Frage. Ich gebe sie zurück, weil auch wenn man in Österreich lebt, sogar wenn man in Österreich lebt, denkt man sich auch, was ist los in Deutschland? Man denkt sich aber auch, was ist los in Frankreich oder was ist los in den USA? Ich habe das Gefühl, dass so alle demokratischen Länder, die eine längere demokratische Tradition haben, dazu gehören ja Deutschland und Österreich gar nicht. Offensichtlich gibt es eine Art Ermüdungseffekt in der Demokratie. Und das betrifft offensichtlich alle irgendwie. Jeder hat so diffus das Gefühl, irgendwas sollte anders sein, ohne zu wissen, was das genau ist. Vor allem total schwachsinnigerweise, weil es läuft so schlecht gar nicht, wenn du das mal in eine Relation stellst. Mhm. Österreich zum Beispiel. Ich wohne ja in Wien. Wien ist, ich weiß nicht, 10 Jahre hintereinander zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt worden. Ist ja nicht nichts. Und es ist auch, wenn du dort lebst, du denkst ja irgendwie alle 3 Minuten kommt die Straßenbahn, die U-Bahn. Wenn sie alle 4 Minuten nur kommt, denkst du schon, yes, das ist ein Scheiß. So ein Schaß. Ne? So. Trotzdem gibt es dann Plakate von gewissen Parteien, auf denen steht, Wien, alles ist schrecklich, wir müssen das System stürzen. Kommt von rechten Parteien. Wo du dir dann denkst, okay, alles klar. Also was ist das Ziel, dass wir auf Platz 0 kommen oder... So, und dann, was ich dann überhaupt nicht kapieren kann, das ist so ein Dilemma meines Hirns, dann sagen sie immer, Orban ist so toll und Ungarn ist unser großes Vorbild, das sagen die rechten Parteien in Deutschland ebenso. Dann habe ich mir das mal angeschaut und die Ungarn leben im Durchschnitt 5,4 Jahre kürzer als die Österreicher, also deutlich niedrigere Lebenserwartung. Und wenn das das Ziel ist, dann heißt das auf der anderen Seite offensichtlich, dass die Leute einfach nur so eine Art kollektiven Selbstmord machen wollen oder zumindest früher abtreten wollen. Und wenn das so ist, dann kann ich das alles verstehen. Also sonst kann ich es nicht verstehen.
Dann verfolgt man ein klares Ziel zumindest.
Ja, genau.
Aber wenn wir bei Wien bleiben, lebenswerteste Stadt, aber ich glaube auch gleichzeitig unfreundlichste Stadt.
Sagt man immer, ja, ja.
Wie funktioniert das?
Ja, das ist ein interessantes, ich verstehe es auch nicht ganz. Ich glaube prinzipiell, wenn alles sehr gut ist, dann musst du ein Gegengewicht schaffen und darum versuchst du es durch Unfreundlichkeit vielleicht zu kaschieren. Weißt? Also wenn die Stadt sehr schön ist, das Essen sehr gut ist, der Wein sehr gut ist, die Menschen recht hübsch sind, schön reden, gute Literatur haben und so, dann muss das ist ja schrecklich eigentlich. Ne? Dann, darum musst du alles geschissen finden, alles geschissen finden.
Ich habe schon verstanden.
Ja, Entschuldigung, aber vielleicht für die Zuhörerinnen. Vielleicht ist das notwendigerweise so.
Okay. Du sagst auch, Wien ist wunderbar verhaltensauffällig.
Ja, ist es. Es ist total verhaltensauffällig. Und vor allem ist Wien, und das finde ich total cool, Wien ist sehr theatral. Also wirklich theatral. Es ist historisch theatral. Du gehst durch die Stadt und weißt dann, wenn du schon länger dort lebst, und ich interessiere mich für so Geschichten, überall ist irgendwann mal irgendwas passiert. Weil über, zum Beispiel da, wo ich wohne, ja. Ich wohne Lichtensteinstraße, Ecke Berggasse. Mhm. Berggasse war Freud. So. Und das weiß jeder halt irgendwie. Und unten aber ist ein Lohnerwerke, heißen die. Die haben so Kutschen gemacht. Und da hat gearbeitet der Ferdinand Porsche als ganz junger. Und die Berggasse ist die steilste Straße in Wien. Und der ist dann immer mit seinen Versuchsautos nach oben, hatte die gezogen und ist dann runtergefahren am Freudhaus vorbei, sodass der Freud dann immer genervt rausgeschaut hat, weil es so laut war durch diesen Depp. Um die, an der Ecke, wo sich quasi der Porsche und der Freud immer treffen mussten, da wohnte der, der Bambi geschrieben hat. Aber der hat nicht nur Bambi geschrieben, sondern auch die Mutzenbacher, ein Porno. Etwas weiter oben wohnte der Gründer der Sozialdemokratie. Und das ist alles nur in meiner Gasse. Jetzt stell dir vor, es gibt sehr viele Gassen in Wien und überall ist sowas Ähnliches passiert.
Also das heißt, du bist mit Wien noch lange nicht fertig?
Nein, und das ist eben auch eine große Bühne. Und die Österreicher sind, weil sie so katholisch und barock sind, sind sie halt so theatral in allem. Es ist alles leicht übertrieben. Das Raunzen ist übertrieben, aber auch das, wenn sie etwas gut finden, ist das übertrieben. Die Weinerlichkeit ist übertrieben. Und Wien ist so ein Melting Pot, so wie New York, aber nur aus Nationen, die depressiv sind. Also so Ruthenen und was weiß ich, Ungarn und so. Und die haben sich alle in Wien getroffen und deswegen ist Wien immer, da ist der Tod auch so cool. Die Wiener finden den Tod ja gut. Also Leichenschmaus. Wenn jemand stirbt, dann gibt es den Leichenschmaus. Mhm. Und das ist in Wien positiv besetzt. Eine der positiv besetzten Magistratsabteilungen in Wien ist das Beerdigungsbestattungswesen.
Okay.
Die machen auch super Werbung. So, die haben so Rucksäcke, ich turne bis zur Urne. Und das findet jeder lustig in Wien. Weißt du? Also
ein schwarzer Humor.
Schwarzer Humor,
ja. Warum ist eigentlich bei dir Österreich geworden? Also ich meine, du hättest ja auch woanders hingehen können.
Ja, ich hätte noch in Baden-Württemberg gehen können.
Zum Beispiel?
Ja, also ja, richtig, ja. Aber es ging nicht, weil in Baden-Württemberg der deutsche Numerus Clausus auch galt. Und ich wollte Theaterwissenschaft studieren und in Wien gab es halt keinen Numerus Clausus. Ich war Numerus Clausus-Flüchtling. Und die Frau, in die ich damals verliebt war, die war an der Musicalschule in Wien. Dann habe ich die besucht und dann haben die mir erzählt, wir haben keinen Numerus Clausus und so bin ich dann in Wien geblieben.
Und hast Radio gemacht und machst jetzt sehr erfolgreich Fernsehen mit deinem langjährigen Partner Christoph Grissemann. Ist das eine Partnerschaft, die sich durch Zufall ergeben hat? Also was wäre sonst aus euch beiden wohl geworden?
Das fragen wir uns auch manchmal. Ich hatte immerhin den Taxischein in Düsseldorf, mein Kollege aber nicht, der hatte gar nichts. Also der hätte,
also ich glaube, ihm auf die Beine geholfen.
Ich habe ihm auf die Beine geholfen, ja. Ja, das ist total mysteriös. Wir waren beide in der Jugendabteilung beim Radio und er war schon Moderator, also so cool halt. Und ich als Deutscher durfte gar nicht sprechen am Anfang. Und dann haben wir nichts Lustiges gefunden im ORF, im Radio, für Leute wie uns. Also für uns war nichts dabei. Dann haben wir das halt selber gemacht und durften das aber irgendwie auch machen und so entstand diese Zusammenarbeit halt. Vor allem haben wir uns definiert immer über die Dinge, die wir nicht mochten.
Okay.
Und so ein paar, die wir beide gut fanden.
Aber Humor im Radio, finde ich, ist brutal schwer, weil dir diese eine Ebene halt, dass ich nicht sehen kann, ob du gerade bei einem Kommentar schmunzelst oder nur den Mundwinkel hochziehst.
Ja.
Deshalb musst du da echt schon den Nerv treffen oder triffst ihn halt auch dann nicht, dass sich die Leute auf die Füße getreten
fühlen. Bei uns war das gar nicht so, dass Menschen sich auf die Füße getreten fühlten. Wir haben halt wahnsinnig lange sehr autistisch gearbeitet. Wir haben nur Sachen gemacht, wirklich für uns. Also es klingt so. Und es waren immer mal Leute von außen, die gekommen sind und gesagt haben, das geht alles so nicht, das könnt ihr so nicht machen, das ist Hirnwichse, was ihr tut. Und das, wem soll das gefallen? Und dann haben wir irgendwann mal einen Auftritt gehabt, weil jemand das wollte, dass wir auftreten. Wir waren selber überrascht und dann war das knackevoll. Es war halt, die Leute sind über die Mauer gestiegen in Wien, war das so ein. Und dann haben wir so gedacht, aha, lustig, interessant, dass Leute, dass sie so kennen halt, ne? Aber dann war es eben wichtig, dass wir dann nicht so gedacht haben, okay, jetzt versuchen wir die zu bedienen, sondern wir haben halt weiter so gearbeitet. Mhm. Erst als wir zum Fernsehen kamen, mussten wir uns dann halt so gewissen Regularien unterwerfen. Und breitenwirksamer sein und gewisse Dinge nicht mehr machen und nicht zu merkwürdig sein. Und also eigentlich langweiliger, wenn man, je langweiliger man wird, umso erfolgreicher wird man.
Auf die Fernsehshow komme ich gleich noch zu sprechen. Ich habe ein, wie ich finde, tolles Zitat über dich gefunden, in der FAZ stand. Du bist ein Radiomann, dessen warmer, unaufgeregter Ton in Wien ausgehalten, ja geschätzt wird, weil er nicht preußisch schnarrt und bellt, aber er ist ein, oder er bleibt ein geschissener Piefke.
Ja, das stimmt.
Da wird sich auch nichts dran ändern.
Da wird sich nichts dran ändern. Das geht nicht, weil ich kann ja nicht so tun, als, also als ich nach Wien kam, war ich ein paar Wochen da, da war eine Party und da habe ich einen Düsseldorfer getroffen. Mhm. Dann hat der mir den Herrn Karl zitiert. Herr Karl ist der Qualtinger, Helmut Qualtinger, der hat den Herrn Karl gespielt. Das ist eine sehr berühmte Rolle und der Herr Karl ist sehr wienerisch. So, und der Düsseldorfer wollte angeben und mir zeigen, wie toll er schon wienerisch kann. Ich wusste überhaupt noch nicht, wie wienerisch klingt. Ich wusste nur, so klingt wienerisch bestimmt nicht. Und die, die im Raum waren, haben den alle angeguckt, als wäre er geistesgestört. Und dann habe ich mir gleich gedacht, okay, das ist so albern, wenn man das versucht zu imitieren. Also lieber nicht.
Wünscht man dir immer noch einen schönen Aufenthalt oder geht's mittlerweile?
Na, das geht,
wenn du Kaffee trinkst oder?
Na, inzwischen habe ich das Gefühl, dass ich akzeptiert werde von den Leuten. Und weil Österreich ja sehr klein ist, wirklich sehr klein ist, und du im Fernsehen bist und so lange schon im Fernsehen bist, dann erkennen dich sehr viele Leute. Von den sehr vielen Leuten, die mich erkennen in Wien, würde ich mal sagen, lächeln 80%, wenn sie mir entgegenkommen. Ein sehr gutes Zeichen.
Absolut. Ja. Und du sollst der bekannteste Deutsche in Österreich sein. Also du schlägst dann auch... Gut, Ralf Rangnick wird, glaube ich, nicht in Österreich wohnen.
Ja, aber der ist natürlich jetzt auch sehr beliebt.
Läuft den Rang ab. Ne?
Ja. Ja, na, es gibt immer mal ein paar Deutsche, die auch Sympathien haben bei Österreichern, was schwierig ist, als Deutscher bei Österreichern Sympathien zu haben. Ich glaube, bei mir ist es inzwischen so, dass viele sich wundern, dass ich noch immer Deutscher bin.
Also das wäre meine nächste Frage, wieso du eigentlich kein Österreicher bist.
Es hat mich ein deutscher Botschafter mal gefragt in Wien. Na, wo ich gesagt habe, das ist doch deine Aufgabe, wieso fragst du mich ausgerechnet das? Naja, aber es wäre doch viel gescheiter für dich und so. Ich finde Nationalitäten grundsätzlich etwas mysteriös und eigenartig, dass man eine Nationalität besitzt und dann Pass. An den Deutschen habe ich mir nicht ausgesucht. Und jetzt so aktiv mir eine andere Nationalität zu besorgen, finde ich eigenartig. Weil ich immer noch davon ausgehe, dass das stimmt, was Astronauten sagen, dass du, wenn du irgendwie da oben bist und runterschaust, du siehst die Umrisse von Deutschland und Österreich nicht. Und dann ist es so albern, so zu tun, als wäre ich ein... Also ich, wenn es einen europäischen Pass gäbe, den würde ich sofort beantragen. Moment, einen rein europäischen.
Du sagst doch aber auch, Österreich ist das einzige Land, was vom Mond aussieht wie ein Schnitzel.
Das stimmt, ja. Ja, du siehst, ich widerspreche mir.
Ja, und ich leg's einfach auf den Tisch.
Und du, ja. Du blätterst mich hier auf.
Absolut. Ja. Lass uns mal über typisch deutsche Sachen sprechen. Ja. Fallen dir die mehr auf als in Österreich lebender, in Wien lebender Deutscher?
Ja, das weiß ich nicht, ob es den Deutschen nicht selber auch auffällt, aber mir ist es natürlich so im Laufe der vielen Jahre schon aufgefallen, die Direktheit von Deutschen. Mit der tun sich Österreicher sehr schwer. Das Deutsche Ja und Nein sagen und das auch so, das meinen auch so. In Österreich wirst du nie Ja und Nein sagen so richtig, sondern es ist dann immer so ein Herumlavrieren. Also eine Wiener Freundin hat mal gesagt, dass Deutsche bei ihr waren so Freunde und die wollten ins Kino und die Freundin hatte überhaupt keine Lust ins Kino zu gehen und hat das so deutlich versucht zu sagen wie möglich. Und die deutschen Freunde haben sich die Mäntel angezogen und haben gesagt, gut, dann gehen wir jetzt. Und sie hat gesagt, sie hätte aber nicht, sie haben es nicht begriffen, dass sie es nicht will. In Österreich dauern Telefonate im Durchschnitt 10% länger, weil die Österreicher nicht nur Informationen weitergeben wie die Deutschen, sondern immer noch was anderes. Du beginnst auch in Österreich Gespräche nicht, indem du eine Information sofort klar etwas sagst, sondern das ist erstmal ein Herantasten und so.
Ein Warmlaufen.
Ein Warmlaufen und. In Deutschland sagst du in der Regel ja dann, wenn du dich verabschiedest, Tschüss. Hm. Und das ist auch klar und nicht unfreundlich. In Österreich würde das oder in Wien als unfreundlich empfunden, wenn du sagst Tschüss, das ist sehr hart und knapp. In Wien sagst du in der Regel, also dann grüß dich, Servus, Baba, mach's gut. Also du hast, allein die Verabschiedung dauert eine halbe Stunde. Du brauchst also Zeit für Gespräche in
Österreich. Was mir aufgefallen ist, weil du sagtest gerade Direktheit, deutsche Direktheit, aber ich habe im Austausch mit österreichischen Kollegen, die ich bei Sportveranstaltungen vor allen Dingen getroffen habe, die haben mir auch ordentliche Kommentare um die Ohren geballert. Also die können ja auch direkt sein. Ne? Und so dieses, die leben dieses deutsch-österreichische Verhältnis amtlich aus. Also da halten sie jetzt sich auch nicht zurück.
Nein, es gibt, also aber das ist aber jetzt, Sport ist nochmal anders. Okay. Also Sport löst ja sowieso in Leuten was andere Emotionen aus. Da sind Österreicher sehr patriotisch in der Regel immer, also Skifahren und Fußball aber auch viel patriotischer als die deutschen Kommentatoren sind ja in der Regel wirklich sehr reduziert emotional. Mhm. Also das gelingt Österreichern nicht. Österreichische Kommentatoren gehen sehr mit, sind auch deswegen nicht richtig objektiv. Eigentlich peinlich. So wie, ich glaube, so wie in Deutschland in den 60ern vielleicht noch mal war. Obwohl auch da sprach man ganz anders. Es gab mal dieses Deutschland gegen Österreich-Spiel in Córdoba. Ja. Die Schmach, genau. Die in Deutschland ja, also ich wusste das überhaupt nicht. Mir hat das nie eine Bedeutung gehabt. Aber für die Österreicher eine massive Bedeutung. So wie für die Deutschen der Gewinn 1954 der WM diese große nationbindende Bedeutung hatte. Und wir haben mal, ein Freund von mir ist so ein Filmemacher, der hat dieses Spiel genommen und hat meinen Kollegen und mich den Kommentar, den Originalkommentar des Österreichers und des Deutschen lesen lassen. Mhm. Aber so neutral lesen, aber in dieser, so, und der Österreicher ist halt, rastet komplett aus. Komplett. Und der Deutsche, Hoeneß zu Holzenbein, Holzenbein zu so, ne? Und das war einfach die Grundatmosphäre komplett anders. Und durch das neutrale Lesen ist das noch viel stärker geworden. Da muss man aber auch einfach sehen, dass Österreich sehr klein ist, mal sehr groß war, eine große Bedeutung hatte, die meisten Kaiser gestellt hat. Plötzlich dieses klitzekleine Land und das unwichtige Deutschland, das ja ewig lang gar nicht ein großes Land war, sondern kleine Fürstentümer, was weiß ich, irgendwelche lächerlichen, ich weiß gar nicht, was in Baden-Württemberg war, dann gab es Könige oder Fürsten oder Grafen, was weiß ich, also aus Wiener Sicht absurd lächerlich. Plötzlich ist dieses Deutschland geeint und ist dann plötzlich wichtiger als Österreich. Stell dir das vor, wie arg das ist.
Das stimmt. Aber trotzdem, es wird ja dann gerne gesagt, ja, die Österreicher, die haben einen Minderwertigkeitskomplex. Da zielst du ja sozusagen dann auch drauf ab. Das kommt mir aber gar nicht so vor, weil sie sind ja ehrlich gesagt häufig genug gelassener als wir Deutschen so. Also, dass die so, ja, mal ruhig angehen lassen, ob es beim Telefonat ist, wie du gerade gesagt hast, so. Also, da merke ich dann eben nicht so diesen ständigen Minderwertigkeitskomplex.
Nein, weil es ja viel komplizierter ist, natürlich. Minderwertigkeitskomplex wäre easy. Dann, also, wenn Leute sich minderwertig fühlen, dann sagst du denen, nein, du bist eh okay und so, dann geht's dir, ne? Das Problem im Verhältnis zwischen Deutschen und Österreichern ist aber, dass neben dem Minderwertigkeitskomplex gleichzeitig eine massive Arroganz da ist. Man fühlt sich überlegen und minderwertig. Gleichzeitig.
Das ist schwierig.
Das ist so ein, das hätte auch Sigmund Freud also wenn sich Österreich auf die Couch legen würde, hätte Freud große Probleme, das irgendwie in den Griff zu kriegen.
Und Erica Freeman?
Erica Freeman ist, die ist vor 97 Jahren in Wien geboren, ist also Wienerin, aber ist halt schon mit 12 nach Amerika geflüchtet, ist jetzt schon so lange, sieht sie Österreich aus der Distanz, aus der kritischen Distanz, die ist nicht gefährdet.
Okay, gut. Die Gelassenheit haben wir gerade. Ist das so typisch österreichisch oder zählst du da noch was anderes auf? Oder sagen wir mal so, Klischees, bevor du nach Österreich gekommen bist, waren welche?
Meine Österreich-Klischees? Ja. Ich hatte praktisch gar keine. Ich wusste, dass meine Oma ist mal nach Salzburg gefahren, das wusste ich. Und dann hat sie mir eine Autogrammkarte mitgebracht vom schwedischen Skiteam mit Ingemar Stenmark damals. Ach, und die haben Autogramme gegeben. Ja, genau. Und ich habe mich für Skifahren nicht interessiert. Ich kannte damals nicht mal Ingemar Stenmark und fand das total bescheuert. Und habe mir gedacht, Was soll das jetzt? Das war mein erster Österreich-Bezug. Nicht sehr stark. Und dann sind wir nach Budapest oder an den Balaton gefahren. Da war ich so 12 ungefähr. Und haben in Wien einen Zwischenstopp gemacht. Und ich fand das goldene Klo im Hotel Sacher wahnsinnig toll. Das ist irre. Und mein kleiner Bruder hat in der Kapuzinergruft, wo die ganzen Gebeine liegen, von den Königen und Königinnen, dort hat er pfeifen gelernt. Und dann kam ein Wächter und hat das untersagt, hier in der Kapuzinergruft zu pfeifen. Das waren meine nächsten Wiener Erfahrungen. Also eigentlich gar nicht so richtig gut.
Okay. Und jetzt mit deutlich mehr Jahren Wien-Erfahrung oder Österreich-Erfahrung, was würdest du sagen, was ist typisch Österreich? Also jetzt nicht Schnitzel und Kaffee, das meine ich jetzt nicht.
Ich habe am Anfang ganz viel mit Deutschland-Klischees zu tun gehabt. Die Österreicher haben mir ganz viel immer vorgeworfen. Alles, was deutsch war, hat man mir unterstellt. Und ich habe dann immer gesagt, das stimmt aber nicht. Ich komme aus dem Rheinland. Du meinst jetzt sowas, weiß ich jetzt nicht, sowas Norddeutsches vielleicht oder was Ostdeutsches. Ich bin Rheinländer, wir sind ja auch unterschiedlich. Also es gibt ja auch über uns eigentlich unterschiedliche Klischees. Und genauso ist es, dass Österreich, obwohl es so klein ist, trotzdem unterschiedliche Regionen hat mit unterschiedlichen Leuten. Jetzt gibt es zum Beispiel die Westösterreicher, die alle deutlich älter werden als wir Ostösterreicher, weil die, glaube ich, gesünder sind. Am Bodensee ist mehr Sauerstoff durch und so. Die Vorarlberger werden die Allerältesten und die sind halt sportlich, die können alles gut, sowas mit Bewegung, machen das auch ständig, weil alles andere viel mehr gibt es ja auch nicht als sowas. So, wir in Wien sind die einzige Großstadt in Österreich. Das heißt, wir haben so Großstadtthemen, halt, die um uns herum alle anderen nicht haben. Die nächstgrößere Stadt als Wien, Wien hat 2 Millionen Einwohner, nächstgrößere ist Graz mit 300.000. Okay. Und dann kommt schon Linz mit 200.000. Also es ist so, mit Wien ist nichts vergleichbar in Österreich. Das führt dazu, dass alle anderen in Österreich Wien geschissen finden. Und die Wiener alle anderen geschert. Okay. Und geschert heißt so geschoren, das so waren, weil früher die Bauernkinder wegen den Läusen immer die Haare abrasiert bekommen haben. Das heißt, Österreich gibt es mehrfach. Mhm. Kärnten ganz anders wieder, den hat man zu Recht immer sehr viel vorgeworfen, so politisch. Die kommen aus so einer Grenzregion, war halt immer so nicht ganz klar, sind sie Slowenen oder so. Ne? Das ist so ein Mischmasch. Und die Deutschsprachigen dort haben sich immer massiv gegen die Slowenen gewehrt und die Slowenen aber sich immer unterdrückt gefühlt von den Deutschsprachigen. Dann gibt es noch die ganzen Burgenland-Kroaten, auch eine große Gruppe, von denen fast jeder zweite Kabarettist geworden ist im Laufe seines Lebens. Also sehr unterschiedlich. Und Niederösterreich, was um Wien herum ist, über das machen wir in Wien uns durchgehend lustig. Die Hauptstadt ist St. Pölten, ein armseliges Kaff, muss man fairerweise sagen. Und historisch waren die immer halt so klerikal-faschistoid, während wir Wiener immer sozialistisch waren. So, und diese beiden Welten sind immer aufeinander geprallt. Und das Rote Wien, das berühmte Rote Wien der 20er Jahre, war wahrscheinlich für eine Stadt das Tollste, was es jemals in der Geschichte von Städten gab. Also es gab nie was Besseres. Und das gleichzeitig ist am Land um Wien herum alles immer noch konservativer geworden, während bei uns alles immer fortschrittlicher wurde. Sehr schwierig, wenn das so nah beisammen ist.
Okay, also das heißt, wenn wir Österreich sagen, meinen wir ganz oft Wien.
Ja, weiß ich nicht genau. Vielleicht meint ihr dann auch ganz oft das, wo man Urlaub macht, wo man Skifahren geht. Ach so, oder okay. So. Ne? Und dann ist das aber eine Verwechslung. Weil das ist nicht Österreich.
Okay. Lass mal auf Willkommen Österreich schauen. Eure Late-Night-Show, wie ich finde, wie beschreibe ich es, bissig, provokant, teilweise unverschämt, weil ich nicht frech sagen möchte, aber ja. Angenehm unverschämt. Und die macht ihr seit 2007, du und dein Kumpel Christoph Grissemann. Seid ihr eigentlich Kumpel?
Ich würde inzwischen sagen, wir sind Kollegen. Immerhin. Wir sind immer Kollegen gewesen. Wir haben so viel zusammen gearbeitet, dass das mir klar war, was sind wir jetzt eigentlich genau? Wir waren auch immer unterwegs zusammen, haben dann auch Urlaube zusammen verbracht. Und das tun wir Gott sei Dank nicht mehr, weil wir uns einfach zu viel gesehen haben.
Okay. Was ist das Erfolgsrezept von Willkommen Österreich? Der Alkohol?
Wahrscheinlich, letztlich ja.
Wirklich?
Der Alkohol beziehungsweise die Art, wie alle Beteiligten bei der Sendung miteinander umgehen und mit den Leuten umgehen, die uns besuchen, unsere Gäste. Das heißt, die fühlen sich dann immer wohl, wenn sie bei uns sind offensichtlich und sind ein bisschen verblüfft, was da alles möglich ist. Und was es ist weniger streng als in Deutschland, sagen sie, ist mein Gefühl dann immer. Bei uns gibt es auch den ORF mit all den Gesetzen und den Dingen, die man nicht machen darf. Aber unser Redakteur ist ein sehr alter Radiokollege von uns. Das heißt, der ist eh genauso wie wir eigentlich. Der passt da nicht so sehr auf. Und da wir immer schon relativ viel uns aus dem Fenster lehnen durften und das Fenster nicht geschlossener wird als früher, können wir das immer so machen. Und dann ist das für die Leute auch ganz normal, dass wir das dürfen offensichtlich. Und darum müssen wir da weniger Rücksicht nehmen als manche Kollegen in Deutschland.
Aber du hast eben gesagt, im Vergleich zum Radio gibt es mehr Vorgaben, mehr Reglementierungen.
Man macht gewisse Dinge nicht. Man probiert nicht so viel strange Sachen aus, die einen selber mehr interessieren würden,
ja.
Eigenartiger sind. Also wir haben dann mal, weiß nicht, manchmal machen wir das schon so. Wir hatten mal so ein paar Sketche, die wir gedreht haben. Da haben wir Winnetou in der Wachau. Also es gibt dieses Mariandl, das ist so ganz berühmt. Mariandl, Jandl, Jandl. Dieses, so ein Volksfilm. Und wir haben dann so getan, als wäre, also ich war Winnetou und mein Kollege war das Mariandl und das spielt halt in so einer Winzer, in so einem Gasthaus in der Wachau.
Ja.
Und das war halt zusammen totaler Schwachsinn, weil ich immer auf dem Pferd saß und immer so, also es hatte überhaupt keine Bedeutung, aber es hat uns Spaß gemacht.
Mhm.
Ich glaube, für die Fernsehzuschauer war das dann sehr weird. Sie haben überhaupt nicht kapiert, was das soll.
Mhm. Halt, ne?
Aber so. Und so wie dieses Winnetou in der Wachau, das haben wir früher viel öfter gemacht im Radio, weil das war ja auch billiger. Wenn du jetzt sowas im Fernsehen machst, dann sagen alle gleich immer, ja, aber das kostet zu viel und dann braucht man, genau. Und Radio ist ja der Traum. Radio ist das Beste, weil du alles behaupten kannst. Du machst irgendein Geräusch und sagst, das war was ganz anderes und es kostet nichts. Es ist herrlich.
Du stellst das Radio so hin, als wäre das hier einfach nur Lug und Betrug.
Nicht Lug und Betrug, okay. Aber nein, ich sage ja gerade, Radio ist ein Ermöglicher von Dingen. Viel mehr als Fernsehen. Fernsehen ist für Doofe, Radio ist für Kluge.
Aber ihr habt auch in eurer Show schon so Dinge gemacht wie, ich habe nur mal so ein bisschen was rausgepickt, die Schweiz als Schurkenstaat hingestellt. Ich glaube, dafür gab es ordentlich Ärger.
Ja, aber das war wirklicher Quatsch von den Schweizern, dass die Schweizer darauf reagiert haben. Also, weil ich glaube, es gibt in der Schweiz so auch ein Rezept, wo man es gibt ein Hunderezept in der Schweiz. Es gibt ja in ein paar Ländern, aber eben nicht nur China, sondern auch in der Schweiz. Und dann haben wir einfach nur so.
Pferd weiß ich, aber Hund auch?
Na, okay. Hund, ja. Und dann haben wir halt irgendwas über die Schweizer gesagt und dann hat die, das was bei denen die Tagesschau ist, oder bei uns die Zeit im Bild eben, die Moderatorin hat dann zurückgeschossen und so Österreich-Klischees, aber in den Nachrichten dann erzählt, das war sehr übertrieben von den Schweizern.
Okay, aber ihr, also deshalb wundere ich mich, dass du sagst, wir würden manchmal gerne noch viel weiter gehen. Ihr geht ja schon sehr weit. Ne? Ihr habt was das Begräbnis von Jörg Haider veralbert.
Die mediale Berichterstattung darüber.
So, genau.
Das war immer genau. Also uns wurde dann sehr viel vorgeworfen, aber das stimmte in der Regel, das stimmt. Es war, als der Jörg Haider gestorben ist, gab es ein Staatsbegräbnis und stundenlang, sechs Stunden Live-Berichterstattung im ORF. Und darüber haben wir uns lustig gemacht.
Ihr habt aber auch vorher, ich glaube, den Satz gab es, Haider ist nur zu stoppen, wenn man ihn erschießt?
Ja, das ist ja ein richtiger, das ist ja ein Satz, den sagt man an Tischen. Und wir haben das in einem Interview gesagt und dann wurden wir daraufhin aber dann, ich glaube, ein halbes Jahr suspendiert vom ORF.
Was ist das für ein Gefühl?
Das war interessant, weil das Suspendieren war jetzt gar nicht mal so das Problem. Das eigentliche Problem war, dass die FPÖ damals in der Regierung war und die hatten das Finanzministerium, darum gab es sofort eine Steuerprüfung bei uns. Sie hatten das Justizministerium, darum wurde gegen uns ermittelt wegen Aufruf zum Mord. Und sie hatten aber auch das Verteidigungsministerium, woraufhin dann mein Anwalt gesagt hat, wir sollen am Telefon nicht mehr darüber reden, über diese Geschichte, wenn jemand mit uns darüber reden will, weil die hören das mit, die können das mithören.
Okay.
Will er nur sagen, vielleicht tun sie es nicht, aber sie können das. Und das war alles halt sehr übertrieben.
Und was macht man in so einer Zeit des Berufsverbots? Buße tun?
Ja, wir haben Buße getan. wir sind dann halt aufgetreten viel. Wir hatten ja in Berlin noch die Radiosendung.
Ja.
Aber wir sind halt viel aufgetreten. Und dann war es so, dass es einen jemanden gab aus der ÖVP, das ist das, was bei euch die CDU ist, die mit denen koaliert haben. Und dessen Ziel war es, dass wir wieder arbeiten dürfen. Und dann war es aber so, dass bei jedem Auftritt FPÖ-Menschen saßen, also das, was bei euch die AfD ist, die Rechten, bei jedem Auftritt, und die haben immer mitgeschrieben, und immer wenn dann jemand gesagt hat, so jetzt lassen wir die doch wieder arbeiten, dann haben die gesagt, nein, jetzt haben die in schon wieder das und das gesagt. Also es saßen immer so FPÖ-Spitzel im Publikum.
Oh Gott.
Und wir hatten aber auch keine Lust, dadurch, dass die da saßen, ist man ja dann noch provozierter, was zu sagen. Darum zog sich das halt ewig lang hin.
Ja, das zieht sich ja eigentlich auch bis in die heutige Zeit. Ne? Also
mit der FPÖ?
Ja, also das es ist ja eine politische Linie irgendwie so oder eine Ausrichtung schon zu erkennen in eurer Sendung.
Wir sind gegen etwas.
Genau.
Ja, genau. Das stimmt. Naja, aber das stimmt insofern, dass da so eine lange Geschichte ist, weil gab nicht nur dann dieses Berufsverbot und so, sondern es gab dann auch immer wieder Interviews und Auftritte von FPÖ-Leuten, wo sie gefordert haben, dass wir in die Psychiatrie sollen oder aus dem Land gejagt sollen oder Arbeitsverbot kriegen. Und das geht bis heute eigentlich. Wir sind auch immer die Einzigen, die der Kickl in seiner großen Festzeitrede in Ried im Innkreis, das ist eine sehr rechte Gegend in Österreich, in Oberösterreich, da hätte er immer seine große, was ist das, Aschermittwochsrede, glaube ich. Und da erwähnt er uns immer als eins. Also wir sind so quasi ein Feindbild für die. Und uns wird auch aber alles unterstellt, was ganz andere Leute gesagt haben, dass wir das gesagt hätten. Und ich lebe damit aber ganz gut eigentlich.
Ist es ja auch eine Art Werbung fast.
Ja, grundsätzlich ja. Es gibt auch immer Leute, die sagen, ist das nicht toll, jetzt haben die schon wieder was gemacht und so. Und dann sage ich mir aber immer, nein, ist es nicht. Ich will das ja gar nicht. Mhm. Weißt du, ich bin ja Staatsbürger und ich habe Kinder und meine Kinder wachsen in dem Land auf. Ich will, dass die in dem besten Land der Welt aufwachsen. Das ist meine Wahlheimat. Und wenn ich mir die wähle, will ich ja, dass die besser ist als meine ursprüngliche. Und das gelingt aber nicht, wenn die dann immer so arg sind. Und wenn ich dann beruflich was habe, worüber ich reden kann, heißt das aber nicht, dass ich privat dadurch glücklicher werde. Mir ist lieber, ich habe nichts zum Reden und muss mir was ausdenken, was völlig anderes, als so.
Im Herbst wurde gewählt in Österreich die rechtspopulistische FPÖ mit, wie ich bei dir gelernt habe, Fokaki, Volkskanzler Herbert Kickl, hat die meisten Stimmen, aber hat eben nicht den Auftrag bekommen, eine Regierung zu bilden. Was ist das für eine politische Stimmung in Österreich? Also du hast eben schon mit den Vergleich mit Ungarn geschlossen oder gemacht, dass man Ungarn sich zum Vorbild nimmt. Und wenn du sagst, okay, Ungarn hat sich ordentlich runtergewirtschaftet, den Menschen geht's alles andere als brillant, dann wäre das ein Ziel, was man verfolgen, was man als Ziel setzen kann, aber es wäre kein gutes Ziel.
Ja, also ich finde, dass dem Bundespräsidenten in Österreich wird jetzt viel vorgeworfen von der FPÖ. Ich verstehe das auch, weil die FPÖ ist jetzt wirklich vor zum allerersten Mal stimmenstärkste Partei. Das macht sie natürlich stolz und sie fühlen sich sehr stark. Das gönne ich ihnen ja auch. Also das ist ja ein schönes Gefühl, wenn man so glücklich ist über ein Wahlergebnis. Gleichzeitig, weil sie ja immer gesagt haben, er wird Volkskanzler und die alle anderen sind eine Systempartei. Und endlich wird das zerstört. Muss man leider sagen, wenn das so ist, dann hat der Volkskanzler eben 28% der Stimmen und 72% haben diese Systempartei gewählt. Wenn man jetzt, ich bin mathematisch nicht sehr stark, aber ich erkenne, wenn ich mir das so versuche vorzustellen, dass das mehr ist. Würdest du mir zustimmen?
Würde ich dir recht geben.
Genau. Und da tut er jetzt so, als wäre das aber nicht so. Mhm. Als sei das eine Unverschämtheit, dass er nicht den Regierungsauftrag bekommt. Der Bundespräsident hat das sehr klug gelöst, finde ich, indem er gesagt hat, ich kann dir das nicht geben, weil alle anderen haben gesagt, sie wollen mit dir nicht. Und du sagst ja auch immer, die anderen sind alle so ganz böse. Und also, redet's miteinander nochmal. So, dann haben die nochmal miteinander geredet, dann hat der Bundespräsident gesagt, jetzt haben sie mir wieder alle gesagt, es geht nicht. Aber weil es um Österreich geht, ich habe sie gezwungen, noch einmal miteinander zu reden. Haben es noch einmal miteinander geredet. Und dann hat der Bundespräsident was Tolles gemacht, finde ich. Dann hat der in einer Ansprache hat er gesagt, so, Österreich ist eine Demokratie. Demokratie heißt, dass du brauchst eine Regierung bei uns, das müssen über 50% sein. Der, so. Und dann hat er gesagt, und Demokratie sind aber wir alle. Dann hat er aufgezählt, wie viele Stimmen jede einzelne Partei bekommen hat. Die FPÖ hat 1,4 Millionen Stimmen bekommen, die ÖVP 1,3 Millionen, die SPÖ 1 Million, die Grünen 800.000, die Neos 700, so. Und je länger der das aufgezählt hat, umso klarer war wieder dieser Kuchen, den man sich vorstellen konnte. Und dann hat er gesagt, und die anderen haben jetzt noch einmal mir erklärt, warum sie nicht mit Herbert Kickl, warum sie das nicht wollen, dass er Bundeskanzler wird. Und dann hat er aufgezählt alles das, was man ihm vorwerfen kann. Mhm. Von der Sprache, von der Nähe zum Rechtsextremismus, von dass ausländische Geheimdienste gesagt haben, wenn der Kanzler wird, werden wir gewisse Informationen nicht mehr bekommen. Weil er schon mal unseren Verfassungsschutz gestürmt hat. So, und das war diese Auflistung, das war ganz ruhig erzählt. Und das war alles das, was man ihm vorwerfen muss auch. Und das fand ich so toll, dass es in einer Staatsansprache von neutraler Seite nochmal aufgezählt worden ist. Und dann war für jeden Vollkoffer, für jeden Vollidioten völlig klar, warum der nicht Bundeskanzler werden kann. Und ich fand, dass diese Rede, weil die so, die war so wie für Menschen mit Leseschwäche. Also es war ganz simpel erklärt, ganz einfach.
Ist jeder was ist Demokratie?
Jeder. Okay. Diese Rede, finde ich, müsste jedes Kind in Österreich sich anhören. Das war perfekt.
Es gibt aber trotzdem immer die Theorie, dann lasst sie doch, das ist ja in Deutschland nicht anders, dann lasst sie doch regieren, lasst sie doch mal in die Regierungsverantwortung kommen. Wie malst du dir das aus, wenn die FPÖ bei euch wirklich das Sagen hätte?
Die FPÖ war bei uns schon in zwei Regierungen.
Ja.
Und nichts in der Zeit wäre jetzt was, wo ich nachträglich sagen würde, das war wirklich sehr, sehr gut. Überraschend doch sehr gut. War nicht so, war nicht der Fall. Tatsächlich hat alles immer geendet mit Gerichtsprozessen und Gefängnisstrafen und ich weiß nicht was. Und irgendwelchen Videos auf Urlaubsinseln. Also mein Vertrauen ist sehr, sagen wir mal, sehr enden wollend, was die politischen Fähigkeiten betrifft und was man auch immer völlig vergisst, also zumindest in Österreich, da weiß ich nicht, wie es in Deutschland ist. Die Burschen, schlagende Burschenschaft, da sind innerhalb der FPÖ grotesk hoch vertreten. Ich glaube, 30% der Top-Leute der FPÖ sind schlagende Burschenschafter. Mhm. In der Gesamtbevölkerung Österreichs sind es 0,01% schlagende Burschenschafter. Das heißt, die sind überrepräsentiert. Während Frauen, wo es ja ungefähr die Hälfte gibt, sind, glaube ich, bei 18% oder 20% bei der FPÖ. Also, und die haben aber, da gibt es nur eine, die was sagen darf, alle anderen sitzen da nur. Also grotesk unterrepräsentiert. Mhm. Auch das ist so eine Melange, die ich so mittelcool finde, sagen wir mal.
Hat das einen Einfluss auf deinen Standort Wien? Also wenn sich die Lage verschärfen würde, dass du sagst, irgendwie habe ich jetzt doch keine Lust mehr auf Österreich und auf Wien, ich schleich mich?
Also wenn jetzt, sagen wir, jeden Tag vor meinem Haus erboste Corona, Impfgegner und so und stehen und mich bewerfen, ununterbrochen.
Okay.
Dann würde ich wahrscheinlich irgendwann sagen, zumindest ich bleibe nicht am Balkon sitzen, sondern gehe hinein. Das wäre mal der erste Schritt. Aber welches Land würdest du empfehlen? Wo sollte man denn hingehen? Manchmal denke ich mir so, es wird immer enger.
Das stimmt.
Nach Nordkorea kann man auch nicht mehr. Da wird man eingezogen. Wo soll man hin? Portugal?
Holland hätte ich vor Jahren noch gesagt.
Ja, Holland auch nicht so richtig. Ja.
Ja gut.
Neuseeland will man dann immer mal, aber da war man auch zu wenig weiß. Ne?
Schafe.
Schafe, ja, und Schafe. Ja, aber kennst du dich aus mit Schafen? Also ich hab so einen immer wiederkehrenden Traum, dass ich so eine Hütte bauen muss im Wald.
Mhm.
Das ist, und ich kann aber überhaupt nichts, ich bin handwerklich nicht begabt. Und dann ist das schon mal ein Riesenproblem und dann irgendwann im Traum schiebe ich das Problem zur Seite und tue so, als hätte ich sie schon gebaut, ohne sie gebaut zu haben. Denke mir, okay, jetzt muss ich ja jagen. Dann muss ich jetzt, ich weiß nicht, ich habe noch nie ein Tier umgebracht. Wie, okay, dann tue ich so, als hätte ich irgendwie so geschossen und das wäre aus Versehen quasi tot gewesen, das Tier. Gott sei Dank habe ich was zu essen. Aber wie, was mache ich jetzt? Angenommen, ich habe ein Schaf getroffen. Mhm. Ja, dann liegt das da tot und das kannst du ja nicht essen. Du musst ja erstmal Dinge machen. Du musst ja diese schier grauslichen Organe rausholen irgendwie, die man nicht essen kann.
Aus dem Fell machst du dir was Kuscheliges?
Ja, aber mach mal das Fell und zieh das mal ab. Mhm. So. Und unsere Fernsehregisseurin, die hat in Kärnten eine Schafherde. Die fährt immer während der Woche raus, am Wochenende raus und kommt dann zur Sendung wieder und macht Regie und dann kümmert sie sich um ihre Schafe. Und die hat mir jetzt minutiös erklärt, wie man ein Schaf schlachtet. Diesen Mond, das war jetzt letzte Woche, also genau diese Woche. Das weiß ich jetzt theoretisch und ich habe ihr gesagt, ich werde das vergessen. Ich weiß es. Und dann hat sie gesagt, sie schickt mir Videos und macht so ein kleines Heftchen mit genauen Anleitungen, sodass ich das verinnerlicht habe, sodass ich im nächsten Traum weiß, wie ich das...
Dass du aus deinem Albtraum rauskommst.
Genau, und dann kann ich nach Neuseeland gehen.
Okay, also du bist auf jeden Fall auf dem Weg, verstehe ich.
Ja.
Lass uns bei der Politik noch bleiben. Wenn wir auf die Bundestagswahl hier bei uns schauen, die ansteht, dann hätten wir laut deiner Wortschöpfung Fokker-Crew,
ja,
sowas.
Aber der wird ja nicht Volkskanzler. Also ich glaube, richtig. Die Macht hat er noch nicht.
Nein, das stimmt. Es gibt Stimmen, die sagen, wenn du wissen willst, wie sich Deutschland politisch verändert, dann guck nach Österreich, die sind ein paar Jahre voraus.
Ja, das stimmt.
Davon gehst du auch aus, dass sich das bei der Bundestagswahl nochmal genauso zeigen wird?
Ja, ja, ja. Ja, weil die Stimmung in Deutschland, so wie ich das mitbekomme, ja... Man ist so getrieben. Ich glaube, die Leute sind irgendwie getrieben davon, auch die Medien zu berichten, dass es so viel Unzufriedenheit gibt. Und das ist jetzt nicht nur in der Bild-Zeitung so oder so, sondern es ist auch, finde ich, in der Süddeutschen oder Spiegel oder hast du das diffuse Gefühl, alles ist nicht so gut. Sie finden alles nicht richtig gut. Mhm. Vielleicht ist auch alles nicht richtig gut. Aber das Problem ist, dass dadurch so eine Grundstimmung entsteht, dass man etwas Neues möchte, etwas anderes, und zwar grundlegend anderes. Und alles grundlegende andere als die Demokratie ist schlecht. Es ist die einzig gute, halt nervige, aber einzig gute Möglichkeit, die wir haben. Und die Leute, die glauben, wäre besser, wenn ein paar nur da oben bestimmen und wir machen das dann alles und machen das gut, die gibt es nicht. Es gibt keine Leute, die das gut machen. Das können nur wir selber machen. Mhm. Anstrengend, nervig, wow. Und da gibt es ja ganz viele Untersuchungen und Interviews und kluge Bücher und Essays. Warum ist das jetzt zum Beispiel in Ostdeutschland so stark? Warum ist die Migrationsangst in Dörfern mit null Ausländern deutlich größer als in Duisburg, wo ich geboren bin, Marxloh, wo, 140% Ausländeranteil ist?
Das ist übertrieben.
Übertrieben, ja. Es gibt keinen Stadtteil in Duisburg, wo der AfD-Anteil ähnlich hoch ist wie in einem Dorf in Thüringen mit null Ausländern.
Das ist doch absurd eigentlich.
Das ist absurd. Warum ist es absurd? Es ist eigentlich nicht absurd, weil die haben eine diffuse Angst, ohne zu wissen, was das bedeutet. Die in Duisburg ist Realität, die nerven an andere Dinge. Mhm. Die haben ja schon gesehen, dass sie nicht sofort zwangsverschleiert werden auf der Straße. Und die in Thüringen glauben das aber. Und die in Thüringen, das ist nur mal als Beispiel für die Menschen in Ostdeutschland, die AfD wählen. Und es sind mehr in Ostdeutschland als in Westdeutschland. Darum sage ich das. Das soll jetzt gar nicht so sehr die DDR, die Ostdeutschen.
Können wir schneiden.
Nein, lassen wir es bitte drin. Weil das trennt das tatsächlich. Also ich finde, das Problem ist, jedes Lamentieren im Osten darüber, dass es ihnen schlechter geht als im Westen, finde ich nervig. Ich finde es wirklich nervig, weil wenn du nach Leipzig fährst, alles top. Infrastruktur top, Internet super, alles super. Duisburg seit dem Mauerfall null investiert, nichts funktioniert mehr. Mhm. Keiner kümmert sich um die. Und die im Osten lamentieren aber in einer Natur, weil sie das Gefühl haben, dass man sich kümmern müsste. Weil sie aus von den Eltern und Großeltern gehört haben, es wurde sich immer gekümmert. Mhm. das funktioniert halt nicht. Das ist die Grundidee der Freiheit, dass du dich auch ein bisschen selber und vor allem, dass du das auch mal richtig einordnen musst. Und da finde ich, dass man das denen vorwerfen muss. Und die AfD, okay, es wird immer Unzufriedene geben und da ist es sehr einfach immer zu sagen, kommt doch zu uns, weil wir Unzufriedenen sammeln und dann wird es euch besser gehen. Wenn du jetzt den amerikanischen Wahlkampf dir anschaust, zum Beispiel Donald Trump sagt nicht ein einziges Mal irgendetwas Konkretes, sondern er sagt immer nur, es wird besser und es wird toller, das Land, ohne irgendwelche Inhalte.
Ohne das Wie.
Wie, völlig wurscht, sondern ich mach das für euch, weil ich bin ich, so. Und so ähnlich ist die AfD ja auch. Wenn sie immer sagen, ja, Ukraine-Krieg beenden, was soll das denn bedeuten alles? Das bedeutet dann, dass dann irgendwann Polen dran ist und irgendwann die. Und ich weiß nicht, also Putin kann kein Vorbild sein für irgendjemanden. Der hat 600.000 Menschen seines Landes sterben lassen für diesen Krieg, wenn das stimmt, diese Zahlen von der UNO. Ich finde, man muss sich einfach mal hinsetzen, ein bisschen nachdenken und man sollte auch hin und wieder vielleicht mal Bücher lesen, so historische Bücher, so aus, weiß ich nicht. Was mich wahnsinnig geärgert hat, als ich 15 war, waren wir mit der Schule in Buchenwald und hatten eine Führung von einem Kommunisten, der total cool war. Ich fand den super, den Typen. Er hat sehr, das war alles schockierend und ganz arg. Wir wussten aber ganz viel schon, weil wir in der Schule ganz viel immer darüber geredet haben, in jedem Schulfach. Also selbst in Mathe haben wir über Nationalsozialismus geredet. Und dann war da ein Schild, eine Tafel beim Ausgang und da stand nochmal aufgelistet, was in Buchenwald passiert ist und dann stand drunter, die Blutspur führt nach Bonn. Und dann habe ich so an meinen Lateinlehrer, der mit war, habe ich gesagt, ja, aber das ist doch ein bisschen kurz gegriffen jetzt auch, weil wir wissen doch auch, dass ganz viele Nazi-Generäle dann NVA-Generäle waren und so. Also, ja, aber darüber reden sie nicht gerne. Und das Problem ist immer, wenn Nationen sich nicht mit ihrer Geschichte beschäftigen und ich finde, dass Ostdeutschland das nicht richtig gemacht hat. Sie haben gesagt, wir sind das erste Opfer gewesen, wir sind Antifaschisten. Überraschend, dass dann die Antifaschisten so viele faschistische Kinder gezeugt haben. Sie haben sich einfach nicht genug und nicht richtig beschäftigt damit. Und das werfe ich vor.
Du weißt aber auch, dass du dann natürlich jetzt schön Gegenwind kassieren kannst. Ja, das sagt der schön da in seinem Wien sitzt und auf Österreich, auf Deutschland schaut.
Ja, genau. Und weil ich das tue, darf ich das sagen.
Bist du gespannt auf den Ausgang der Bundestagswahl oder hält sich deine Aufregung da in Grenzen?
Ich fürchte, dass es so ganz langweilig wird, ehrlich gesagt. Ich glaube, es wird so, dass dann der uncharismatische Herr Merz Bundeskanzler sein wird. Und als ich damals weggegangen bin aus Deutschland, war Helmut Kohl noch an der Macht. So lange ist das schon her. Stell dir das mal vor.
Verrückt.
Wahnsinnig verrückt. Und ich glaube, das wird dann so ähnlich wieder. Also, darfst du, das finde ich ja das Allercoolste. Ich habe jetzt zum ersten Mal Fotos gesehen von dem Enkel von Helmut Kohl, der auch jetzt in die Politik geht. Wahnsinn. Diese Bilder, ich könnte den stundenlang mehr anschauen. Also, das ist genau so. Also, wenn du hast mich ganz am Anfang gefragt, gibt es so Deutschland-Klischees? Mhm. Ja. Zum Beispiel der Enkel von Helmut Kohl.
Gut. Dirk Stramann, dankeschön, dass du hier warst.
Dankeschön.
Und weiterhin viel Erfolg in Österreich. Für mich musst du keine Schafe schlachten.
Okay, alles klar, danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.